Neulich war ich mit Geschwistern zusammen, wir beteten zum Schluss und der Bruder sagte dann, Herr, wir segnen Michael und dann, ich weiß nicht mehr genau, was er sagte. Dachte, ja, interessante Ausdrucksweise, die ich so nicht gewohnt bin. Nicht, dass sie deswegen falsch ist, ich war sie nur nicht gewohnt. Ich erinnerte mich an einen alten Bruder, ich war das damals auch nicht gewohnt, dass eine Gemeinde so einen biblischen Unterricht hat. Die Gemeinde, aus der ich stammte, hat sowas nicht praktiziert und dann wurden die Kinder entlassen aus diesem biblischen Unterricht. Da gab es eine Feier und dann wurden die Kinder gesegnet. Und der alte Bruder sagte, segnen kann man nie zu viel. Das hat er so ausgedrückt. Gut, das habe ich mir auch gemerkt. Ja, und heute war auch eine Segnung von einem kleinen Menschlein, mit dem ich eine gewisse Beziehung gerade am Aufbauen bin. Und das hat mich angeregt, nachzudenken über den Segen Gottes. Und was unser Auftrag vielleicht daraus ist, zu segnen, ich will dem Andi nicht zu viel vorwegnehmen, er hat mir schon gesagt, dass er nächsten Sonntag auch über das Segnen reden wird, aber ich hoffe, dass er sich gut ergänzen wird. Wir wollen also darüber heute Morgen einmal nachdenken. Zunächst einmal ist Segen natürlich ein Geschenk Gottes, an dem wir uns freuen. Gleich auf der ersten Seite der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 22, heißt es in Bezug auf die Tierwelt, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und erfüllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich auf der Erde mehren. Das heißt, der Segen Gottes bestand darin, dass die Tiere lebten und dass sie sich vermehren konnten, dass sie Freude haben durften am Leben und an der Schöpfung unseres Gottes. Und das spürt man Tieren ja auch oft ab. Man muss nur mal frühmorgens die Vögel singen hören, wie viel Freude die an ihrem Leben haben. Und den Menschen wurde im gleichen Kapitel, im Vers 28 gesagt, Gott segnete sie, also die Menschen, die er geschaffen hatte, und sprach zu ihnen genau das Gleiche eigentlich wie den Tieren, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Der Mensch sollte sich also freuen daran, dass er von Gott gemacht war und dass er gemacht war von Gott in eine bestimmte Position gestellt, dass er Freude haben sollte, auch an der Schöpfung Gottes und der wunderbaren Aufgabe, die er auf dieser Welt wahrnehmen darf, in ganz verschiedener Funktion, wie wir das heute kennen. Und wenn wir ins Kapitel 5 weiter blättern vom ersten Buch Mose, da heißt es am Ende von Vers 1, an dem Tag, an dem Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bild Gottes, schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und so weiter. Das heißt, der Segen, den Gott dem Menschen gegeben hat, war die Tatsache, dass er nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Welch eine Segnung ist es, dass wir nach seinem Bild gemacht sind und ihn ein Stück weit repräsentieren dürfen, in Gemeinschaft leben dürfen mit diesem lebendigen Gott. Also Gottes Segnung liegt darin, dass wir uns an ihm erfreuen dürfen, weil wir von ihm mit Leben beschenkt sind und darüber freuen wir uns. Segen bedeutet aber auch der von Gott gewährte Erfolg unserer Arbeit. Wir wünschen zum Beispiel dem Elias viel Erfolg für sein neues Unternehmen, ja, dass er seine Familie ernähren kann. Und hier im Kapitel 39 auch vom ersten Buch Mose wird ein Mann beschrieben, den Gott segnete. Das war der Josef, da heißt es im Vers 5, und von der Zeit an, da Potiphar ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Also Gott gab äußeren Erfolg, Gott gab äußeres Gelingen als ein Zeichen seines Segens. Und sogar im Neuen Testament wird, ich lese euch das kurz vor aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, im Vers 7, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft über sie kommt und nützliches Kraut hervorbringt für die, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Also wenn es jetzt draußen regnet, dann wollen wir uns freuen, dass Gott Segen vom Himmel schenkt, damit das, was da angebaut wird, auch wächst und wir es genießen können. Segen ist also eine Bezeichnung für von Gott geschenkten Erfolg, ein Zeichen seiner Großzügigkeit, Ja, welch ein Segen, wenn sein Kind schreit. Gerade da freuen sich die Eltern manchmal drüber, ja. Ja. Es ist ein Zeichen des Überflusses, den Gott schenkt, ein Zeichen der Großzügigkeit unseres Gottes, über die staune ich ganz oft, wie großzügig Gott ist und dass er nicht kleinlich ist. Und natürlich darüber hinaus, das ist uns, vielleicht manchmal sind uns die äußeren Dinge gar nicht so präsent und wir danken dem Herrn gar nicht genug für all die äußeren Segnungen, aber wir denken natürlich bei seinem Segen auch an den geistlichen Segen, den er uns gegeben hat durch unseren Herrn Jesus, unsere Errettung, die Beziehung, die wir zu ihm haben dürfen, als unserem himmlischen Vater, als unserem himmlischen Freund. Wir sind gesegnet, weil wir Gottes Wort haben und weil es uns viel bedeutet und weil es uns anspricht und wir dadurch unserem Herrn begegnen dürfen. Welch ein wunderbares Segnen Gottes. Wir können das zusammenfassen, so habe ich es mal irgendwo gelesen, Segen ist all das Gute, das Gott schenkt. Und das all das Gute, was nur Gott vermag. Ja, das sind Segnungen nicht von Menschen, sondern Dinge, die nur Gott geben kann. Und es ist all das Gute, das seine Liebe und Großzügigkeit und Gnade und Allmacht beschreibt. Das ist Gottes Segen. Du könntest für dich auch gerne eine andere Definition von Segen formulieren, aber vielleicht ist das eine kleine Hilfe. Segen, so hat es jemand anders geschrieben, heißt Anteil zu haben an Gottes Kraft und Gnade, dass er uns ausstattet für unseren Weg und für den Auftrag, in den wir hineingestellt sind, dass er unser Glück fördert und Gedeihen gibt für unser äußeres Leben, ob das unser Familienleben ist, ob es unser Berufsleben oder auch unser Gemeindeleben ist. Und Segen Gottes ist auch die Zusicherung von Schutz und Bewahrung, wenn ich abends den Tag beschließe und meine ganze Familie, jeden Einzelnen Gott anbefehlen darf, auch für die Nacht und auch für den nächsten Tag um Schutz, welch ein Segen Gottes, den wir erbeten dürfen. Und diesen Segen Gottes, den dürfen wir selber erleben und wir könnten wahrscheinlich jetzt alle, einer nach dem anderen, an diesem Mikrofon vorbeigehen, dass es gar keine Predigt mehr braucht, um zu beschreiben, wie Gott uns gesegnet hat. Wir dürfen den Segen Gottes teilen, indem wir erzählen davon oder auch rein materiell tatsächlich teilen, oder wenn es nur 2 Euro sind für eine Portion Pommes. Wir dürfen Segen wünschen, dazu werde ich ein bisschen mehr sagen in der Predigt, und wir dürfen Segen auch im Auftrag Gottes zusprechen. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, das wir haben und das vielleicht in unseren Kreisen gar nicht so häufig praktiziert wird. Wir wollen also jetzt ein bisschen genauer die Praxis des Segnens einmal anhand der Schrift anschauen. Ich habe ganz einfach, habe jetzt ein bisschen Urlaub gehabt, da hatte ich Zeit, meine Bibel genommen, meine Konkordanz und alles gelesen, was ich über Segen und Segnen und Segnung finden konnte. Und das habe ich euch zusammengestellt. Ihr habt ja Zeit, ihr seid so gesegnet, ohne Mittagessen geht es auch mal. Dann kann ich euch alles sagen, was ich an göttlichen Segen über Segen empfangen habe in seinem Wort. Also einmal ist Gottes Segen ein gezielter Zuspruch im Namen Gottes und als Verheißung Gottes. Ich bleibe mal im ersten Buch Mose im Kapitel 27 und da heißt es ab Vers 27 so, ist der Isaak benannt, der seinen Sohn herbeiruft, denn Jakob, auch wenn da natürlich ein Betrug mit im Gang war, er trat hinzu, der Jakob, und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider, segnete ihn und sagte, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sollen sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Ein sehr gezielter Segen, den Gott in Isaak ins Herz legt, auszusprechen über seinen Sohn. Ich glaube, mit solchen Segnungen sollten wir zurückhaltend sein.
Wir sollten nicht uns zu schnell in eine Position erheben, sagen, und ich sage dir jetzt im Namen Gottes, was du für Segnungen bekommst, aber wir dürfen das nicht ausschließen, dass Gott das auch wirkt. Wir sehen das auch im Kapitel 49, der alt gewordene Jakob, kurz vor seinem Sterben segnet alle seine Kinder mit einem ganz speziellen Segen. Und ich denke, die haben die Ohren weit aufgemacht. Was sagt er denn über mich? Und da lesen wir zum Beispiel in Vers 28 von Kapitel 49, alle diese sind die 12 Stämme Israels und das ist es, was der Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, jeden mit einem besonderen Segen. Geschwister, vielleicht ist es etwas, was in unserer etwas anti-charismatischen Umgebung vielleicht ein bisschen verloren geht, auch manchmal, dass Gott uns gebrauchen will zum Segnen. Und zwar nicht nur so ganz allgemein, der Herr segne dich, sondern dass Gott uns auch Dinge aufs Herz legt, die wir in seinem Namen anderen zusprechen und sie ermutigen dürfen. Also, Segen ist ein gezielter Zuspruch im Namen unseres Gottes. Wir sehen das auch im Leben von Timotheus. Paulus erinnert ihn daran und sagt, Timotheus, vergiss nicht. Die Ältesten haben eine Weissagung bekommen, also eine Offenbarung Gottes, und dann haben sie dir sehr gezielt die Hände aufgelegt, entsprechend dieser Berufung Gottes, um dich auszustatten mit geistlichen Gaben, um der Gemeinde so zu dienen, wie Gott das will. Eine sehr gezielte Segnung, weil Gott seinen Willen mitteilt, und das dürfen wir weitergeben, nicht jetzt kreuz und quer durch die Gemeinde. Ich denke, dass das in erster Linie Aufgabe der Ältesten sind. Dieser Segen geschieht oft unter Handauflegung. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte unseres Herrn betrachten in den Evangelien, dann sehen wir immer wieder, dass er Menschen die Hand aufgelegt hat. Ob das Kinder waren, wie zum Beispiel in Matthäus 19 im Vers 13. Ja, die Kinder wollen auch gesegnet sein, da machen sie sich bemerkbar. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Und Vers 15, und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Das sehen wir immer wieder, dass Gott, dass Jesus Menschen segnet, indem er ihnen die Hände auflegt. Wir sehen es auch, dass er Kranken die Hände aufgelegt hat und sie so gesegnet hat, damit sie wieder gesund geworden sind. Jesus also legt Hände auf, diese Handauflegung oft eine Wirkung der Heilung als ein Handeln Gottes, als eine Zuwendung der Gunst zum Wohl des Menschen. Und Gott hat auch gesagt, ihr werdet anderen die Hände auflegen. Das sagt er in der Sendung in Markus 16, ihr sollt anderen die Hände auflegen. Es wird uns auch beschrieben im Jakobusbrief im Kapitel 5, dass die Kranken sollen die Ältesten rufen, dass sie über ihnen beten, und dann berühren sie sie, indem sie diese Kranken salben, um ihnen die Gunst Gottes zuzuwenden. Gott also handelt auch heute durch die Handauflegung von Menschen, ich betone noch einmal, die von Gott dazu beauftragt sind. Ich rate nicht dazu, dass jeder jedem hier die Hände auflegt, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich glaube, auch hier gehört eine Ordnung Gottes, die er seiner Gemeinde gegeben hat, und das sollte sich nicht jeder als Segensapostel verstehen, der jetzt herumreist und allen möglichen Menschen die Hände auflegt. Auch hier eine Ordnung, auch zum Schutz für einen selbst. Diese Segnungen werden auch manchmal als Wunsch ausgesprochen, also nicht nur als gezielter Auftrag, so Gott hat uns jetzt beauftragt, diesen Menschen die Hände aufzulegen, oder ein Vater, der im Auftrag Gottes wie Isaak seinen Kindern einen sehr gezielten Segen weitergibt, sondern manchmal ist es einfach ein Wunsch, den wir einander zusprechen. Es fiel mir auf bei der Rückkehr von Abraham, als er in den Krieg gezogen war, um seinen Neffen Lot herauszureißen und den ganzen Besitz wieder zurückzubekommen. Da kommt er zurück und dann ist ihm Melchisedek begegnet, dieser etwas rätselhafte Priester Gottes des Höchsten. Und es heißt dort im Vers 19, und dieser Melchisedek segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er konkretisiert das nicht näher, diesen Segen Gottes, aber er wünscht ihm einen Segen Gottes. Er spricht ihm das zu. Und das dürfen wir einander auch tun. Es hat mich sehr beeindruckt, in den letzten Monaten habe ich mich viel mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und da steht am Anfang, dass Gott gepriesen ist über all den geistlichen Segnungen. Und dann betet Paulus, und jetzt bete ich dafür, dass all diese Segnungen Gottes für euch greifbar werden und dass ihr das erfasst und durchblickt und erfüllt werdet und darin überfließt. Und so hat er den Segen Gottes in die Gläubigen hineingebetet. Und so dürfen wir auch mit einer wachsamen Herzenshaltung füreinander beten, dass konkrete Segnungen Gottes im Leben unserer Mitgeschwister deutlich werden. Dass wir nicht nur so allgemein beten. Ich sage manchmal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen streng von mir, ich sage, wenn manchmal Geschwister nur beten, Herr, segne den anderen, dann ist mir das manchmal fast ein bisschen gedankenlos. Weil ich glaube, die Bibel zeigt uns, welche Segnungen Gottes er meint. Und dann können wir zum Beispiel die Gebete von Paulus benutzen als eine Vorlage, um zu beten, wie können wir für andere zum Segen werden? Wie können wir konkret um Segnungen Gottes beten? Und wenn du mal die Gebete hernimmst, nur mal die beiden Gebete von Paulus in Epheser 1 und Epheser 3, und das würdest du für andere beten, welch ein reicher Inhalt ist das, dass wir wünschen, dass geistliche Segnungen im Leben der anderen Gläubigen greifbar werden. Also Gottes Segen als ein Wunsch, den wir aussprechen. Und diese Segnungen Gottes, die bewirken, habe ich was falsch geschrieben? Zunächst mal unsere Danksagung, das aus Versehen schwarz. Das soll nicht klein geschrieben sein, sondern unsere Dankbarkeit. Es fiel mir auf, vielleicht habt ihr da auch manchmal drüber nachgedacht, wenn ihr mal mit aufschlagen wollt, in 1. Korinther 10, das ist ja ein Text über das Abendmahl. Und da ist eine vielleicht für manchen sonderbare Formulierung, Kapitel 10, Vers 16. Da heißt es nämlich: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Ich muss euch gestehen, vielleicht macht ihr das. Ich habe, glaube ich, hier erst einmal am Abendmahl teilgenommen. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass jemand da vorne steht und sagt, und ich segne jetzt diesen Kelch. Oder ist das bei euch so Praxis? Habe ich noch nie gehört. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir auch nicht überdrehen, denn das Wort segnen von seiner hebräischen Bedeutung im Alten Testament, von seiner griechischen Bedeutung im Neuen Testament heißt auch so viel wie danken oder preisen, anbeten. So, das heißt, wenn wir jetzt also zusammenkommen, um miteinander das Brot zu brechen, wie ihr es heute Morgen gemacht habt, dann bedeutet das, wir preisen Gott über die Bedeutung dieses Kelches. Wir preisen ihn für den Segen, den er uns damit gibt, dass wir denken dürfen an seine Errettung. Dieser Segen kommt vom Herrn. Und wenn ihr eure Bibel auch mal in anderen Sprachen lest, in Englisch oder in Französisch, habe heute Morgen sogar mal versucht, es im Spanischen, so ein bisschen, was ich kann, so ein paar Begriffe, dann habe ich festgestellt, dass es in diesen Bibeln sehr häufig heißt, gesegnet sei der Herr. Dass Menschen es Gott zusprechen, du sei gesegnet. Dann denken wir, das ist aber sonderbar. Ja, Gott segne doch uns, aber wir sollen Gott segnen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Eben, weil wir vielleicht manchmal die Sprache nicht gut genug kennen. Deswegen eben diese Erklärung, Segen bedeutet auch so viel wie preisen und anbeten, weil Gott uns gesegnet hat. Gott ist ja nicht auf meinen Segen angewiesen. Er ist ja der Segnende. Aber ich preise ihn dafür, dass ich in ihm so reich gesegnet bin. Ich habe vorhin gelesen in 1. Mose 14, das war die Geschichte mit Abraham, als er von dem Krieg zurückkommt und der Melchisedek ihm sagt, der Herr segne dich. Und dann sagt er weiter, der gleiche Melchisedek im Vers 20, und in unserer deutschen Bibel steht jetzt, gelobt sei Gott der Höchste. Aber im Hebräischen steht genau das gleiche Wort, das Melchisedek gebraucht, um zu sagen, der Herr segne dich. Also es ist eine Doppelbedeutung, segnen und loben. Also wenn du mal deine englische Bibel liest und wieder mal liest, blessed is the Lord, also gesegnet sei der Herr, dann verstehst du das. Das heißt, ich preise ihn wegen dem Segen, den er mir bedeutet. Das Gleiche findest du auch im Neuen Testament, im Epheserbrief, Kapitel 1. Da lese ich uns das mal vor, Epheser 1. Im Vers 3, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Welten gesegnet hat. So dieses Wort, er hat uns mit Segen gesegnet und das Wort gelobt sei Gott ist im Griechischen genau das gleiche Wort. Es ist also diese Doppelbedeutung, gesegnet durch den Herrn und wir beten ihn an dafür, weil er uns gesegnet hat. Das kommt ganz oft in der Bibel vor. Das darf uns dann also Freude machen. Also wir beten Gott an, wir sagen ihm Dank und dann habe ich für mich das noch herausgefunden und das hat mich eigentlich besonders gefreut. Der Segen Gottes bewirkt den Wunsch, ein Segen zu sein. Wir denken ja so schnell, oh ja, der Herr möge mich segnen und es ist schön, wenn die anderen mich segnen und für mich beten. Das ist alles schön, das ist alles gut, gehört alles zu unserem geistlichen Leben. Aber letztlich sind die Gaben Gottes immer etwas zum Weiterschenken. Gott segnet mich nicht einfach um meinetwillen, sondern Gott segnet mich, damit ich ein Segen bin für andere. Denken wir an die erste Person, die Gott ganz speziell gesegnet hat in der Bibel. Das war Abraham, dem Gott die Berufung gibt. Und was sagt er zu ihm? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das finde ich sehr schön. Denn Dinge nur für mich zu behalten, das ist ja nicht sehr erfüllend. Wir dürfen ein Segen sein für andere Menschen. Auch im Psalm 37 steht einmal, dass die Kinder der Gottesfürchtigen zum Segen werden für andere. Das wünschen wir für Josephine, dass sie ein Segen ist für ihre Familie und dass sie ein Segen wird für viele andere Menschen. Paulus hat einmal gesagt im 2. Korintherbrief, Gott hat euch reich gesegnet, hat euch Überfluss gegeben, damit ihr mit denen teilt, die Mangel haben. Und da hat er genau den gleichen Gedanken gebracht und hat gesagt, wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das heißt, wer den Segen Gottes, den er ihm gegeben hat, freimütig weitergibt an geistlichen oder auch an materiellen Gaben, der wird wiederum gesegnet werden. So, jetzt kommen wir zur Gemeindepraxis. Es war jetzt so der biblische Unterbau, dass wir eine kleine Idee haben von Segen, um darüber nachzudenken. Hast ja heute Nachmittag nicht so tolles Wetter, hast du Zeit, eine Konkordanz rauszuholen und das noch zu vertiefen. Was bedeutet Segen? Praxis der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob die Formulierung bei euch auch gebraucht wird. Oft sagt man am Ende einer Predigt, also der Bruder, der den Gottesdienst leitet, das wäre heute der Philipp, ja, sagen wir, wir wollen uns jetzt noch unter den Segen Gottes stellen. Ja, mancher, der das nicht kennt, das ist eine sonderbare Formulierung, aber wir wissen, was wir damit meinen. Und gewöhnlich liest dann der Bruder, der den Gottesdienst leitet, einen Segensspruch aus der Bibel, wie zum Beispiel am Ende vom 2. Korintherbrief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Oder den aaronitischen Segen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und gebe dir Frieden. Ja, das sprechen wir einander manchmal zu als ganze Gemeinde. Und Geschwister, hier ist mir noch was wichtig. Manchmal ist Gemeinde Gottesdienst so eine One- oder Two-Man-Show. Da vorne, die sagen was und die Gemeinde sitzt da. Aber weißt du, während jetzt zum Beispiel ein Bruder ein Segenswort zum Abschluss liest, das gehört uns ja allen. Und indem wir alle kräftig dazu Amen sagen, sprechen wir das einander zu. So sei es. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für dich, dass dieses Segenswort in deinem Leben wichtig wird. Wir stellen uns unter den Segen Gottes, das heißt, wir danken Gott für seine Segnungen, die er uns gegeben hat. Wir rufen es uns ins Bewusstsein, vielleicht durch diesen einen Vers, der am Schluss des Gottesdienstes gelesen wird. Und wir wünschen einander Gottes Beistand. Das tut ja nicht nur der, der da vorne was sagt. Das tun wir einander, weil wir Gemeinde immer gemeinsam sind, Gottesdienst immer gemeinsam feiern. Und indem ich dieses Wort aufnehme, das da gelesen wird und dazu Amen sage, ist das mein Wunsch für jeden meiner Brüder und für jeden meiner Schwestern. Oder manchmal wird ein Segenslied gesungen und mancher, der singt gar nicht mit. Vielleicht, weil er denkt, meine Stimme ist nicht so schön oder das Lied gefällt mir nicht. Aber es geht nicht um deine Stimme und wie schön das Lied ist, sondern es geht darum, dass du anderen Gottes Segen zusingst. Und so dürfen wir Gottes Segen auch einander bringen. Wir dürfen beten um Segen Gottes füreinander. Ich habe das vorhin schon erwähnt, dass wir konkret werden, auch wenn wir mal zusammen sind. Ja, wenn ihr heute Nachmittag, sagen wir, ihr trinkt Kaffee miteinander als Beispiel, ja. Und ich weiß nicht, wie ihr auseinandergeht. Also wenn es recht um euch steht, dann würdet ihr vielleicht mit einer Gebetsgemeinschaft enden. Sagen, ehe wir zusammenkommen wollen, auseinandergehen wollen wir so füreinander beten. Und dann ist schön, wenn wir danken für Kaffee und Kuchen und für die frohe Gemeinschaft und die fröhliche Atmosphäre. Ja, das ist schön. Aber ich glaube, wir haben noch mehr zu geben. Dann dürfen wir beten, Herr, und jetzt bete ich dich für dein Gegenüber, wie es ihm auch heißt. Und ich bete, Herr, segne meinen Bruder und begegne ihm in dieser Woche. Lass ihm dein Wort aufleuchten. Erinnere ihn an deine Zusagen. Stärke und ermutige ihn zum Zeugnis für dich, ja, dass wir konkret werden und so Segen füreinander darstellen und konkret werden in dem, was wir für den anderen erbitten. Und Segen, ich sagte vorhin schon, ist ja auch etwas, wodurch wir Gott preisen und indem wir miteinander Gott loben. Zum Beispiel, wenn wir singen, ist mir manchmal eine Not, wie gesungen wird in Gemeinden. Manchmal habe ich will ja niemandem zu nahe treten, ich weiß ja nicht, was in seinem Herzen vor sich geht, aber manches Singen wirkt so teilnahmslos. Aber wisst ihr, das Singen der Gemeinde ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gottesdienste, weil wir Gott miteinander ehren und jedes Wort nicht nur in mein Herz fallen soll, sondern auch in das Herz der anderen. Und deswegen singe ich mit, einmal um Gott zu loben, aber dass unsere Geschwister mitbewegt werden durch die Anbetung Gottes, denn dadurch werden sie gesegnet. Und manchmal legen wir auch die Hände auf, wenn wir füreinander segnen. Ich habe es vorhin schon gesagt, in der Regel tun das die Gemeindeältesten. Wir tun das bei der Einsetzung für bestimmte Dienste, zum Beispiel wenn wir Älteste einsetzen oder Missionare aussenden. Da legen wir die Hände auf und erbitten den Segen Gottes oder sprechen den Segen Gottes zu für den Dienst, in den jemand gesandt wird. Und manchmal legen wir die Hände auf, wenn ein Baby geboren wurde oder wenn Menschen heiraten oder wenn Menschen aus dem biblischen Unterricht entlassen werden oder wenn sie getauft werden. Das sind die Traditionen ja auch ein bisschen verschieden, aber oft ist es so, dass dabei die Hände aufgelegt werden, dass wir Menschen auch segnen für den Weg, den sie gehen. Einen sehr ungewöhnlichen Bitte hatte ich mal, dass ein alter Bruder war, einiges über 90, er wusste, es wird keine weiteren 90 Jahre mehr gehen. Er hat gesagt, Michael, ich will, dass du mich segnest zum Sterben. Also ich sollte ihn nicht jetzt tot segnen, das meinte er nicht damit, sondern dass der gesegnet wird, um im Prozess des Sterbens geleitet und ausgestattet zu werden. Und wie gut hat es Gott mit seinem Ende gemacht. Zum Schluss Segen. Ich war ganz junger Prediger, da hat mich ein früherer Schulkamerad angeschrieben. Der hatte mit Gott gar nichts am Hut. Der hat mich angeschrieben und gesagt, Michael, ich will heiraten. Es wäre ganz toll, wenn du kämst und uns segnen würdest. Ich war etwas unsensibel. Leider habe ich keinen Kontakt mit ihm, sonst würde ich ihn ein bisschen um Entschuldigung bitten. Ich habe ihm nämlich geschrieben, weißt du, das mache ich nicht, denn Segen ist keine Ware, die man einfach abholen kann auf Bestellung. Er dachte vielleicht, ja, der segnet er mich und dann wird meine Ehe gut. Aber Segen hat ja nicht einfach nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Aber Segen ist zunächst einmal souveränes Handeln Gottes. Gott segnet aufgrund seiner Erwählung, Gott segnet aufgrund seiner Bestimmung, wie zum Beispiel das Volk Israel oder die Person von Abraham oder die Person von Paulus, wie ihm die Hände aufgelegt wurden durch den Ananias. Gott beruft und Gott segnet, Gott stattet aus für einen bestimmten Auftrag und das ist zunächst einmal von mir unabhängig. Ich bin so froh, dass Gott manchmal segnet, trotz mir. Wenn Gott immer nur segnen dürfte, wegen mir, dann weiß ich nicht, wie viel Segen Gottes wirklich da wäre. Gottes Segen ist zunächst einmal sein souveränes Handeln, sein Handeln seiner Güte gegenüber seiner Schöpfung. Aber wie in allen Bereichen unseres Lebens wirkt die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen immer zusammen. Es beginnt bei unserer Bekehrung, ja, es ist Gott, der uns rettet, aber ich bin ja nicht unbeteiligt daran. Aber wie das genau zusammenhängt, darüber streiten sich die Theologen seit Jahrhunderten und ich habe beschlossen, mich daran nicht zu beteiligen, weil es dafür einfach keine Lösung gibt. Manchmal werden Menschen gesegnet, die es anscheinend gar nicht verdienen. Haben wir uns vielleicht auch manchmal gedacht, guck mal da, hat sogar mal einer einen Psalm geschrieben, ich bin schier darüber verzweifelt, dass es dem Gottlosen so gut geht, steht im Psalm 73. Warum ist das so? Weil Jesus gesagt hat, Gott lässt es regnen über die Gerechten und bei den Feldern der Ungerechten fällt kein Regen, oder wie? Doch, der gleiche Regen fällt auch auf ihr Land. Und manchmal scheint Gott gerechte Leute nicht zu segnen. Eben wie Asaf, der im Psalm 73 schrieb, der schier verzweifelt ist an seinem Leben. Und der Gottlose wird gesegnet und ich nicht. Nun, er hatte viel größere Segnungen, die hat er auch noch entdeckt und auch in dem Psalm verarbeitet. Aber Gottes Segen hat schon etwas mit uns zu tun. Sein Handeln und unser Handeln wirkt zusammen. Gottes Segen und mein Vertrauen gehören zusammen. So hat Gott einmal zum Beispiel gesagt, in einer gewissen Phase sollten sie im sechsten Jahr nicht aussäen. Und Gott würde trotzdem so viel Ernte geben, dass sie auch im Jahr danach was zu essen hatten. Und Gott sagt ausdrücklich, ich will euch segnen, aber ihr müsst mir vertrauen. Dass ich, obwohl ihr nicht aussät, ihr trotzdem versorgt werdet. Nur vorsichtig. Das muss Gott sagen. Nicht, dass du sagst, ich bin zu faul und zu bequem, um auszusäen und jetzt bitte ich einfach um Gottes Segen. Das wird nicht funktionieren. Dann musst du zu den Ameisen gehen, um wieder Fleiß zu lernen. Gott segnet Vertrauen. Und manchmal wird Gottes Segen erst wirksam, wenn wir ihm vertrauen. Gottes Segen und mein Gehorsam gehören manchmal auch zusammen. Ich lese das mal vor aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 11, im Vers 26. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor, sagt Gott. Und weiter, den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten des Herrn, unseres Gottes. Gottes Segen und mein Gehorsam gehören eben auch zusammen. Das ist, was ich diesem Schulkameraden sagen wollte. Du kannst Segen Gottes nicht einfach abholen wie eine Ware, sondern Segen Gottes entfaltet sich dort, wo ein Mensch im Vertrauen auf ihn und im Gehorsam ihm gegenüber lebt. Und Gottes Segen und unsere Verpflichtungen gehören auch zusammen. Noch einmal im 5. Buch Mose im Kapitel 16, da gebietet Gott, dass dreimal im Jahr alle Männer nach Jerusalem kommen sollen, aber nicht mit leeren Händen, sondern jeder nach dem, was er geben kann, nach dem Segen, den dir der Herr gegeben hat. Also Gott verpflichtet uns auch, mit dem Segen geistlich umzugehen, ihn nicht einfach für mich zu nutzen, sondern zu begreifen, Gott füllt mir die Hände, damit ich ein Segen sein kann. Gottes Segen und mein gerechtes Handeln gehört auch zusammen. Wenn ich nicht gerecht handle, warum sollte Gott mit mir gerecht umgehen? Wie hat es Petrus geschrieben, uns Männern? Ihr Männer, ehrt eure Frauen als das schwächere Geschlecht. Warum? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Denn warum sollte Gott unsere Gebete segnen, wenn wir nicht rücksichtsvoll mit unseren Frauen umgehen? Gottes Segen und mein Leben für sein Reich gehören zusammen. Eines der alttestamentlichen Bücher an den kleinen Propheten, das mich besonders beeindruckt hat, ist der Prophet Haggai. Und da ruft Gott das Volk auf und macht euch endlich an den Bau des Tempels und lasst ihn nicht länger liegen. Und Gott sagt, und von dem Tag an, an dem ihr euch entschließt, endlich zu handeln, wird Gott Segen geben. Eure Scheunen sind leer, ihr habt nichts mehr, aber ab dem Tag, wo ihr euch um mein Reich kümmert, werde ich segnen. Ähnlich hat es Jesus gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird alles andere uns obendrein gegeben werden. Auch das gehört zusammen, Gottes Segen und die Buße des Menschen. Manchmal muss uns Gott sogar Fluch schicken, Schaden schicken, Verlust schicken. Aber er hat versprochen, wenn ihr umkehrt, dann werde ich den Fluch in Segen verwandeln. Ja, manchmal muss uns Gott züchtigen. Manchmal muss uns Gott seinen Segen entziehen, um unsere Herzen wieder auszurichten auf ihn. Aber dann wird er handeln. Als Gesegnete dürfen wir Gottes Schutz erleben. Ich hoffe, dass du Gott jeden Abend dafür dankst. Seit 16 Monaten bete ich jeden Morgen sehr bewusst. Danke, Herr, dass ich heute Morgen in einem Land des Friedens und der Freiheit und der Sicherheit aufgewacht bin. Dass ich nicht fürchten muss, dass gleich der Fliegeralarm losgeht oder eine Bombe auf mein Haus fällt. Ja, wir dürfen Gottes Schutz erleben. Und wir dürfen Gott sogar erinnern an seinen Segen. Nicht, weil Gott vergesslich wäre. Aber er will, dass wir seine Verheißungen in Anspruch nehmen und auch ihn bitten, ihn erinnern daran, Herr, du hast doch gesagt. Wir dürfen ihn erinnern an seine Zusagen. Wir dürfen ihn bitten. Und er hat sogar gesagt durch Paulus, dass er uns über Bitten und Verstehen geben kann. Manchmal ist mir der Mund offen stehen geblieben, wie Gott Gebete erhört. Und wir dürfen sogar segnen, wenn man uns flucht. Wenn also andere Menschen uns fluchen, wenn sie uns Böses wünschen, dann dürfen wir sie wieder segnen. Warum? Weil wir so viel Segen Gottes haben und ihn im Überfluss haben und immer weitergeben können. Weißt du, Gottes Segen ist eine Gabe zum Weitergeben. Und wenn wir das unterbrechen, sondern nur noch für uns behalten, dann wird der Nachschub aufhören. Gott segnet, wenn wir dienen. Und das wollte ich zum Schluss auch noch sagen, weil wir vorhin eine Kindersegnung hatten. Der Gedanke kommt ja eigentlich aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament ist Kindersegnung nirgends erwähnt. Das heißt nicht, dass man es nicht tun darf. Segnen kann man nie zu viel, hat jener alte weise Bruder gesagt. Aber wenn eine Familie mit einem kleinen Kind in den Tempel kam in alttestamentlicher Zeit, dann einmal um Gott zu danken, aber auch das Kind Gott zu weihen und zu sagen, Herr, dieses Kind gehört nicht mir, sondern es ist dein Geschöpf und ich erziehe es für dich. Sie kamen zusammen, um sich zu demütigen vor Gott wegen der eigenen Sündhaftigkeit. Sie bekannten, ich habe einen Sünder oder eine Sünderin zur Welt gebracht, deswegen sollten die Frauen ein Sündopfer bringen. Als Anerkenntnis, ja Herr, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Rettung. Wir beten um Ausrüstung für die Erziehung, das habt ihr vorhin auch getan, dass Philipp und Nadine viel Weisheit haben, dieses kleine Mädchen zu erziehen, in der Zucht und Ermahnung des Herrn, so wie es im Neuen Testament mal formuliert ist. Und natürlich beten wir um die Entwicklung des Lebens bis hin zur Bekehrung und natürlich noch weiter darüber hinaus, bis auch dieser Mensch einmal ans große Ziel seines Lebens gekommen ist. Geschwister, ich war mir etwas unschlüssig, ob ich diese Predigt halten soll heute Morgen, denn sie ähnelt ja eher einer Bibelstunde. Es war eine Fülle von Informationen, die ich euch hier präsentiert habe, aber vielleicht denkt ihr, oh, das sind wir viel Schlimmeres gewohnt, ja. Ja, also, dann dürft ihr weiter nachdenken und weiter beten und auch das Wort erforschen und darüber nachdenken. Ich habe ein paar Exemplare meines Predigtmanuskripts hier, wer es nochmal nachlesen will, der darf das gerne tun. Und vielleicht denkt ihr darüber nach, was bedeutet es, von Gott gesegnet zu sein? Was bedeutet es, Segen zu vermitteln, auch in der Gemeinde und in unserer Familie? Was sagt die Schrift dazu? Und dass wir aber auch sehen, Gottes souveränes Handeln im Segen und meine Verantwortung gehört eben auch zusammen. Lasst uns noch zusammen beten. Wir danken, Vater im Himmel, für dein unfassbares Segnen, dass du uns gemacht hast als Menschen nach deinem Bild, dass wir leben dürfen in der Gemeinschaft mit dir, dass wir leben dürfen von dir. Wir danken für die gewaltige Segnung, dass wir dein Wort haben. Indem du dich festgelegt hast, indem du dich mitgeteilt, dich geoffenbart hast. Wir danken dir für alle Segnungen, die wir erleben durften in unserem praktischen Leben, ob unser Glaubensleben oder auch unser Alltagsleben. Und wir danken für all deine Segnungen, die du gegeben hast, trotz uns. Herr, nach menschlichem Ermessen hätten wir manche Segnungen gewiss nicht verdient. Und du warst gütig und gnädig und barmherzig. Danke, dass du uns gebrauchen willst zum Segnen, auch ein Segen zu sein für andere. Hilf uns, das besser zu verstehen. Bewahre uns vor jeglichem Wildwuchs, vor jeder Willkür, aber hilf uns, dass wir begreifen, wie du uns gebrauchen willst, um deine Segnungen zu verstehen und sie zu vermitteln in dieser Welt. Danke für deine Treue. Und danke, dass du dein Wort in unseren Herzen lebendig machst. Ehre sei dir. Amen.